Bald schon hatte die Kutsche die nächste Relaisstation in Idar-Oberstein erreicht, wo die Reisenden eine erholsame Rast einlegten und neue Pferde eingespannt wurden. Sie hatten nun schon einen großen Teil ihres Weges nach Mainz zurückgelegt und die Zeit war durch ihre angeregte Unterhaltung auch recht schnell vergangen. Kurz nach ihrer Weiterfahrt verfinsterte sich jedoch der Himmel, rabenschwarze Gewitterwolken ballten sich über den Baumwipfeln des Hunsrücks zusammen und schon zuckten die ersten heftigen Blitze, gefolgt von lautstarkem Donnergetöse. Die dunklen Himmelsgebilde öffneten ihre Schleusen und ein mächtiger Wolkenbruch ging nieder und prasselte auf das Dach der Postkutsche, so daß eine weitere Konversation gar nicht mehr möglich war. Der Weg führte direkt am Ufer der Nahe entlang. Der kleine Fluss stieg sehr rasch aus seinem Bett empor und drohte an einigen Stellen die Straße zu überschwemmen. Der Postillion hatte die größte Mühe und Not, seine Pferde im Zaum zu halten und unterbrach deshalb an einer Weggabelung die Fahrt. Der nächste sichere Ort wäre das Dorf Kirn, da wolle er einen geeigneten Unterschlupf suchen. Auf der Wegstrecke hatten die Reisenden einige freistehende, bis zu 30 Meter hohe Quarzitfelsen bemerkt, die über die Baumwipfel hervorragten und bei jedem Blitz ein gespenstisches Bild abgaben. Doch plötzlich stoppte die Kutsche erneut, und der Postillion sprach mit einer fremden Person, die am Wegesrand stand und offenbar das Gefährt zum Anhalten gebracht hatte.
»Heho, Jägersmann, ihr kommt mir wie gerufen, ist das die Richtung nach Kirn?« Und der Fremde antwortete: »Da haben wir das gleiche Ziel. In Richtung Kirn geht's da entlang. Und da geht's hin nach Sobernheim. Ich führe euch.«
Hahnemann konnte nur sehr unscharf durch das regennasse Türfensterchen die Konturen des Mannes erkennen. Obwohl es dem Postillion nach Dienstvorschrift strengstens untersagt war, Fremde unterwegs aufzunehmen, siegte aber in dieser prekären Unwetterlage doch sein menschliches Mitgefühl, und er bat seine Passagiere um die Erlaubnis, den völlig durchnäßten Jägersmann vorn auf dem Kutschbock aufsitzen lassen zu dürfen. Natürlich hatte keiner der drei Reisenden, die ja im Trockenen saßen, irgendeinen Einwand. Der Jäger schwang sich sogleich auf den Wagen, der Postillion trieb seine Pferde mit dem gewohnten »Hüa«-Ruf an und seine Peitsche schwang durch die Luft. Die gefährliche Fahrt nahm ihren weiteren Verlauf. Obwohl die Kutsche nur im Schneckentempo vorwärts rollte, schien sich der Postillion nun doch verfahren zu haben. Hahnemann erkannte einige aufgeworfene Gräben, eine morastige Wiese. Dann bog der Wagen unerwartet in einen Hohlweg und holperte noch einige Meter in einen Wald hinein. Plötzlich knallte ein Gewehrschuss, die Pferde scheuten, der Jäger sprang vom Bock und der Postillion schrie etwas Unverständliches. Dann schlug eines der Wagenräder gegen einen Baumstumpf und die ganze Kiste kippte um. Heiliger Gott, welche Finsternis! Was für ein Chaos von Beinen, Armen und Gesichtern! Samuel Hahnemann kam bei dieser Gelegenheit recht eigenartig unter Menschen, denn über ihm lag plötzlich die dicke Kammerzofe von etlichen Zentnern Gewicht, und an seinen linken Arm klammerte sich ängstlich die schöne französische Tänzerin. Dann bewegte sich kein Rad mehr. Nachdem jeder seine Gliedmaßen wieder zusammengerafft hatte, krochen alle Insassen durch das Guckfenster aus dem Bauch des umgestürzten Wagens, einer nach dem anderen, wie Schornsteinfeger aus dem Rauchfang. Um sie herum war ein pechschwarzer Wald, unendliches Regenwasser und Schmutz am Boden. Als sie sich mühsam aufgerappelt hatten, stellten sie fest, dass sich keiner, wie durch ein Wunder, ernsthaft verletzt hatte. Doch plötzlich trat der junge Jägersmann mit vorgehaltener Flinte auf sie zu, und hinter dem nächsten Felsvorsprung lauerte weiteres Diebsgesindel, so daß an ein Entkommen nicht mehr zu denken war. Der Postillion, der sehr unsanft in einem Dickicht gelandet war und sich gerade daraus befreit hatte, erkannte als erster die Situation. Er rief voller Entsetzen: »Potz, Sternsakrament, der Schinnerhannes ist da!« Dann schlotterten ihm die Knie. Unterdessen war der vermeintliche Jägersmann an Samuel Hahnemann herangetreten und befahl: »Gib dein Geld heraus, oder du bist ein toter Mann!« Doch der Doktor war geistesgegenwärtig genug, um sich von der plumpen Drohung des Räubers nicht im geringsten beeindruckt zu zeigen. Er stellte sich wie ein englischer Gentleman vor Cecilie Vestry und die Kammerzofe, dann kramte er aus seiner Westentasche eine Handvoll Kreuzer und warf das Kleingeld dem Räuber verächtlich vor die Füße. Doch dieser trat nur darüber hinweg und setzte nun seinem Opfer den Lauf der Flinte direkt auf die Brust. Unterdessen waren die anderen Wegelagerer damit beschäftigt, die Kutschpferde auszuspannen. Dies wollte nun wiederum der wackere Postillon verhindern. Der dritte Räuber beruhigte unterdessen die beiden scheuen Pferde. Dabei bemerkte Cecilie Vestry, dass dieser gar kein Räuber, sondern vielmehr eine Räuberin war. Es war tatsächlich eine junge Frau, die im männlichen Räuberkostüm ein ziemlich sonderbares Bild abgab. Samuel Hahnemann konnte natürlich nicht verhindern, dass die ganze Kutsche von den Räubern durchsucht wurde. Sie erbeuteten aus dem Felleisen des Kondukteurs einige nicht unerhebliche Geldbeträge. 3 Louis d'Or, 1 Karolin, 11 Gulden, einige Kronentaler, silberne Franken, Kreuzer, 7 Sechsbätzer, 1 Gulden in Silber und 1 Dukaten in Gold. Alles in allem eine recht stolze Summe. Aber damit gab sich die Bande noch längst nicht zufrieden. Die Wegelagerer begannen nun, die Gepäckstücke der Reisenden zu durchwühlen. Hierbei hatten sie es vor allem auf Kaffee, Tabak, Zucker, Baumwollsachen, Kleider, Stoffe, Weine, Uhren oder Schmuck abgesehen. Sie stahlen alles, was irgendwie zu Geld gemacht werden konnte. In Samuel Hahnemanns Reisegepäck waren sie auf nichts Verwertbares gestoßen, auch mit seiner Reiseapotheke konnten sie nichts anfangen, ebenso mit den beiden Koffern, die nur medizinische Literatur enthielten. Besonderes Interesse aber weckten offenbar Mademoiselle Vestrys Gepäckstücke, die bis zum Rand mit kostbaren Bühnenkleidern gefüllt waren. Die Räuberin in Männerkluft, die von dem Räuberhauptmann liebevoll »Julchen« genannt wurde, bediente sich reichlich aus Mademoiselle Vestrys Fundus. Ihr hatten es vor allem einige reich bestickte und mit Glasperlen verzierte Paniers angetan. Doch dann entdeckte der Anführer in einer Schatulle den schriftlichen Kontrakt der Tänzerin für ihr vorgesehenes Gastspiel am Mainzer Theater. Das Schriftstück war von dem Mainzer Präfekten, der sein erbittertster Feind war, persönlich ausgestellt und gesiegelt. Neugierig wollte er nun nähere Einzelheiten über das Gastspiel Mademoiselle Vestrys erfahren. Ihre Schönheit und anmutige Ausstrahlung war dem Räuberhauptmann natürlich nicht entgangen. Er verlor plötzlich seine ruppige Art und wirkte auf einen Schlag fast schon galant. Julchen beobachtete diese unerwartete Verwandlung ihres Geliebten aus einiger Entfernung mit messerscharf eifersüchtigen Blicken. Der Räuberhauptmann heckte offenbar einen Plan aus. Ja, er erteilte sogar seiner Bande den Befehl, zur allgemeinen Überraschung alle Diebereien sofort einzustellen. Julchen entriss er die kostbaren Paniers und gab sie unversehrt der verblüfften Tänzerin zurück. Schinderhannes erklärte der Tänzerin in erhabenem Tonfall, sie möge ihm den »Scherz« nicht übel nehmen. Er wolle nur beweisen, dass er allein in diesem Kanton zu befehlen habe und dass es ihm zugleich eine große Ehre sein würde, alle Anwesenden hier zu einem fröhlichen Fest einzuladen, welches am Abend desselbigen Tages in einer naheliegenden Ortschaft stattfinden sollte. Es wäre ihm eine sehr große Freude, dass er noch vor seinem Rivalen, dem Präfekten, das Vergnügen haben würde, die berühmte Tänzerin Cecilie Vestry daselbst zu empfangen. Sie dürfe diese persönliche Bitte keinesfalls abschlagen, das würde ihn sonst zu sehr verletzen und auf ganz schlechte Gedanken bringen. Der fröhliche Ball würde in Griebelschied, dem nächstliegenden Dorf, stattfinden. Dort gäbe es auch einen Stellmacher, der das zerbrochene Wagenrad der Postkutsche reparieren könnte. Allerdings müssten die Reisenden vorläufig auf ihre Kutschpferde verzichten. Dann hängte er seine Flinte über die Schulter und schloss mit den Worten, »Geht jetzt, verhaltet euch ruhig und macht im Ort keinen Aufruhr.« Schließlich schwang er sich sogleich auf eins der gestohlenen Pferde und rief dem Postkutscher zu, »Hey, Vedder, wenn ihr euren Braun noch einmal sehen wollt, dann guckt schnell!« Und schon galoppierte die ganze Räuberbande ihm nach, hinein in den dunklen Wald. Nur Julchen warf noch einen verächtlichen Blick auf die schöne Tänzerin zurück, dann war auch sie hinter dem nächsten Dickicht verschwunden. Die überfallene Reisegesellschaft stand nun allein in Wald und Regen da, und es musste dringend eine Entscheidung getroffen werden. Zu Fuß wäre der Weg bis zur nächsten Poststation viel zu weit gewesen, diesen hätten sie nicht mehr bewältigen können. So blieb ihnen also keine andere Wahl, als sich auf den Weg in das nahegelegene Dorf namens Griebelschied zu machen, von dem der Räuber berichtet hatte. In dem Dorf angekommen, fanden sie bald darauf auch den besagten Gasthof, in dem das Fest stattfinden sollte, nahmen sich da jeder eine Kammer, und der Postillion suchte sogleich den erwähnten Stellmacher des Dorfes auf, der offensichtlich von den Räubern bereits über das zerborstene Wagenrad informiert worden war. Bei Einbruch der Dunkelheit vernahm Samuel Hahnemann plötzlich Pferdehufgetrappel und Stimmengewirr. Es drang vom Vorhof des Gasthauses hinauf bis in seine Mansarde. Er hatte sich gerade etwas frisch gemacht und versuchte nun, seine stark verschmutzten Kleider notdürftig zu reinigen, aber dieses Unterfangen war wohl ziemlich aussichtslos. Als er zu dem winzigen Fenster hinaussah, erkannte er eine Menge Menschen, die zu Fuß oder beritten sich dem Gasthof näherten. Es waren viele einfache Bauern darunter, aber auch einige herausgeputzte, feinere Leute, die ganz gewiss nicht mit der Räuberbande unter einer Decke stecken konnten. An der Eingangstür zum Gasthof hatte der Wirt Schildwachen postiert, die alle Ankommenden kontrollierten, bevor sie in den Saal eingelassen wurden. Was würde hier stattfinden? Ein Dorffest? Ein Räuberball? Hahnemann fand keine plausible Antwort auf diese Frage.